Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Manche Blinde erschließen sich ihren Weg durch Laute. Sie machen Geräusche und hören auf den Schall, den die Umgebung zurückwirft. Echoortung heißt diese Technik. Eine Technik, die sich die meisten ihrer Anwender selbst beigebracht haben. Intuitiv und erfolgreich. Sie schnippen mit den Fingern oder schnalzen mit der Zunge und erhalten auf diese Weise wichtige Informationen über Dinge, die der Blindenstock nicht erreichen kann. Denn Echoortung macht stumme Hauswände und heimtückische Laternenpfähle hörbar, lange bevor sie im Weg stehen. Hören Sie eine Kontextsendung von Yvonne Meyer.
Die Nürnberger Innenstadt. Dave Janischak ist unterwegs zur Fußgängerzone. Der 16-jährige Teenager stammt zwar aus der Gegend, kennt sich hier aber nicht aus. Doch das stört ihn nicht weiter. Und das, obwohl er seit seinem 4. Lebensjahr völlig blind ist.
Ich höre, dass links so etwas wie Häuser sind oder so. Dass hier viele Leute unterwegs sind. Und dass auf der rechten Seite auf jeden Fall auch wieder Häuser oder sowas sind, aber dazwischen auf jeden Fall noch eine größere Fläche frei, so wie eine Straße oder sowas.
Und tatsächlich, der Gehweg, auf dem Dave sich in normaler Laufgeschwindigkeit fortbewegt, geht auf der linken Seite nah an Häuserwänden entlang. Rechts ist die Straße, dahinter erhebt sich eine weitere Häuserzeile. Woher weiß Dave Janischak das? Wer genau hingehört hat, kommt auf des Rätsels Lösung. Dave klickt, oder genauer gesagt, er schnalzt mit seiner Zunge, während er läuft.
Ist es möglich, dass dazwischen noch Autos parken, der Rätsel?
Ja.
Was Dave Janischak hier tut, das können Fledermäuse oder Delfine schon lange. Er bedient sich einer Technik, die man Echoortung oder Klicksonar nennt. Seit Dave denken kann, macht er das schon. Als Kind ist er eher zufällig darauf gekommen, dass er mit Hilfe dieses Klickens etwas über seine Umwelt erfahren kann. Damals ahmte er einen Jungen nach, der ebenfalls mit der Zunge diese Schnalzlaute erzeugte. Was dann folgte, war so etwas wie ein kleines Aha-Erlebnis. Seitdem hat Dave die Echoortung perfektioniert. Schon als kleines Kind lief er in der Wohnung herum und hörte sich an, ob Ecken anders klingen als gerade Wände oder wie sich das Echo seines Klickens mit zunehmender Entfernung von der Tür verändert. Wie Echoortung grundsätzlich funktioniert, ist schnell erklärt. Dave sendet mit den Klicks Schallwellen aus. Diese werden von Wänden, Autos oder Laternenpfählen zurückgeworfen, genauso wie ein Echo in den Bergen, nur viel leiser. Trotz des Trubels, der oft um ihn herum herrscht, kann Dave diese feinen Echos wahrnehmen. Sie signalisieren ihm, hier ist eine Wand oder hier ist ein Auto. Denn in beiden Fällen liegt ein ganz charakteristisches Echomuster vor, das sich jeweils eindeutig einer Wand oder eben einem Auto zuordnen lässt. Klingt unglaublich.
Das Schnalzen muss man erst einmal können und dann muss man lernen, hinzuhören, was zurückkommt vom Geräusch her. Und dann muss man das noch wirklich auswerten können. Dass in der Straße ist, weil es natürlich, dass Autos vorbeifahren. Aber dass da noch Autos sind, das höre ich daran, dass zwischen der Straße noch etwas ist, dass mein Schall zwar nicht hundertprozentig auffällt, da die Autos ja nicht gerade hoch sind, also niedriger als ich, aber doch etwas da ist, das mich in meinem Schall behindert.
Lutz Wiegrebe ist Neurobiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität und Fledermausforscher. Er ist zwar auch beeindruckt von Daves Fähigkeiten, aber wirklich überrascht ist er nicht. Denn auch in seinem eigenen Fachgebiet wird er mit diesem Phänomen konfrontiert.
Dass Säuger sowas können, ist klar. Delfine machen es, andere Zahnwale machen es.
Es ist einfach eine Sinnesleistung, die normalerweise unterschätzt wird, weil unsere Raumwahrnehmung so sehr durch Sehen dominiert ist.
Auch wenn die meisten Menschen Räume in erster Linie visuell, also über ihre Augen wahrnehmen, bedeutet dies keineswegs, dass für sie akustische Wahrnehmungen unwichtig wären, sagt der Neurobiologe.
Wenn wir einen großen Raum betreten, dann erwarten wir langen Nachhall. Und wenn der nicht kommt, dann ist das für uns eine ganz seltsame Wahrnehmung.
Was Dave genau hört, wenn er klickt, lässt sich für eine Radiosendung nur schwer nachstellen. Dennoch ist es möglich, einen Eindruck davon zu bekommen, wie er vorgeht. Jeder Raum wirft ständig Geräusche zurück. Und über diese sogenannte Höratmosphäre lässt sich erkennen, ob ein Raum groß oder klein ist, überdacht oder nicht. In einem Hörfunkstudio kann man mit einem Trick akustisch ganz unterschiedliche Orte besuchen.
Zunächst muss ich in einem schallarmen Raum aufgenommen werden. Man kann nicht hören, wie groß dieser Raum ist, weil er absolut schallisoliert ist. Es entstehen also keinerlei Echos. Wenn jetzt unterschiedliche Raumatmosphären dazugespielt werden, klingt das so, als ob ich mich woanders befinde. Dieser Ort beispielsweise liegt im Freien. Vögel zwitschern, Blätter rascheln. Das Gras ist weich unter den Füßen. Der Wind weht sanft ins Gesicht. Wie groß ist diese Fläche? Ziemlich groß. Eine Parkanlage eben. Das kann jeder erkennen. Nächster Schauplatz. Dieser Raum befindet sich innerhalb eines Gebäudes. Der Boden ist asphaltiert, die Wände aus Beton. Und spätestens beim Auto, das an mir vorbeigefahren ist, wird klar, das ist eine große Tiefgarage mit einer niedrigen Decke. Letzter Raum. Dieser Raum ist groß. Er hat wahrscheinlich eine ziemlich hohe Decke. Glatte Wände, glatter Boden. Marmor vielleicht. Ganz klar. Das hier ist eine Kirche.
Ziemlich viele Informationen, die man allein aufgrund der Tatsache erhalten kann, dass manche Räume ganz speziell klingen. Mit Hilfe von Echoortung könnte man allerdings noch sehr viel mehr Details erkennen. Dazu später mehr.
Wenn Dave Janischak Deutschlands bester Echoorter ist, dann ist Daniel Kisch wahrscheinlich Weltmeister in dieser Disziplin. Daniel Kisch ist 44 Jahre alt, lebt in Kalifornien und hat sein Augenlicht im Alter von etwa einem Jahr verloren. Genau wie Dave hat auch er sich die Echoortung selbst beigebracht.
Ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich diese Technik gelernt habe. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass meine Eltern mich nie eingeschränkt haben. Sie haben mich wie ein ganz normales Kind erzogen. Meine Blindheit war da eher nebensächlich. Sie war für meine Eltern kein Anlass zu echter Besorgnis. Und so habe ich alles erlebt, was sehende Kinder auch erleben. Ich habe dasselbe gemacht und von mir wurde auch dasselbe erwartet. Ich bin in eine normale Regelschule gegangen und habe mich dort mit den anderen Kindern gemessen. Und mein Handicap musste ich mit der Echoortung ausgleichen. So habe ich die Technik entwickelt.
Früher hat sich Daniel Kisch sogar gegen den Blindenstock gewehrt. Er sah den Stock als Zeichen einer Behinderung, doch er empfand sich nicht als behindert. Heute hat er seinen Frieden mit dem Stock gemacht, denn der kann einem blinden Menschen viele Informationen geben, über Schwellen zum Beispiel oder ein Loch im Boden. Er kann hilfreich sein, wenn man die Richtung beibehalten will. Und natürlich macht so ein Stock auch Lärm, quasi Echoortung auf die herkömmliche Art.
In Nürnberg ist Dave Janischak für das Radiointerview heute ausnahmsweise ganz ohne Stock unterwegs.
Ich gehe schon vorsichtiger als sonst, wenn ich nur mit der Echoortung ohne Stock unterwegs bin. Weil mit der Echoortung kann ich nur Dinge erkennen, die in meinem Gesichtsfeld sind. Ich würde in jedes Loch fallen, wenn ich keinen Stock benutzen würde.
Dave unterbricht. Ein paar Meter vor ihm steht eine Werbetafel mitten im Weg. Offensichtlich kann er sie jetzt schon hören.
Was war da jetzt? Das klang merkwürdig. Also es war kein Auto, glaube ich.
Dave hätte erkannt, dass es sich um eine Werbetafel handelt, wenn er stehen geblieben wäre und sich das Hindernis erschallt hätte. Doch er weicht elegant und mit Sicherheitsabstand aus und geht festen Schrittes weiter die Fußgängerzone entlang. Kein Problem für ihn.
Die Echoortung bringt mir den Vorteil, dass ich auch etwas über Dinge erfahren kann, die außerhalb meiner Reichweite sind, sowohl vom Stock aus als auch von meinen Händen her oder so. Ich kann, wie gesagt, auf die andere Straßenseite rüberschauen, ob da jetzt Häuser sind oder nicht. Ich kann schauen, ob rechts von mir Autos sind oder nicht. Ich kann erschallen, ob eine Einfahrt da ist oder nicht, ob ein Haus von mir da ist in der Nähe, wie hoch das ist. Also ich kann auch Dinge wahrnehmen, die einiges weiter weg sind.
Das am weitesten entfernte Objekt, das Dave bisher durch seine Technik identifiziert hat, war ein Haus auf der anderen Seite eines Flusses.
Wie das funktioniert und welche Gehirnareale dabei eingesetzt werden, interessiert auch die Wissenschaft. Lutz Wiegrebe ist Neurobiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hat vor nicht allzu langer Zeit den US-Amerikaner Daniel Kish an die LMU nach München eingeladen und dort getestet. Lutz Wiegrebe kann virtuelle akustische Umgebungen programmieren. Dazu braucht er zunächst einen sogenannten Ohr-Dummy. Der sieht aus wie eine Schaufensterpuppe, steckt aber voller Hightech.
Was diese Puppe eigentlich macht, ist, dass sie durch den Mund Laute aussendet und über die Ohren die Reflexion dieser Laute aufnimmt. Und wir haben den so aufgebaut, dass der natürlich einigermaßen in Ohrhöhe das macht und sich dann immer weiter dreht, den Raum neu beschallt, die Echos aufnimmt, dreht sich weiter, beschallt den Raum, nimmt die Echos auf, dreht sich weiter.
Das heißt also, der Dummy macht ein akustisches Panoramafoto des Raums. Und diese Informationen speist Lutz Wiegrebe dann in seinen Computer ein und bearbeitet sie weiter. So entsteht ein virtueller akustischer Raum. Für das Experiment bekam Daniel Kish ein Headset aufgesetzt, also Kopfhörer mit Mikrofon. Er wurde in einen Magnetresonanztomographen, ein MRT, geschoben. Das ist ein Gerät, das die Aktivität der Nervenzellen im Gehirn darstellen kann. Daniel Kish wurde von dem Neurologen in eine virtuelle Kirche versetzt.
They had a unique setup, really. I clicked.
Das war ein ausgeklügelter Versuchsaufbau. Ich habe in das Mikrofon geklickt und der Klick wurde dann umgerechnet und in den Raum gesetzt, den Sie mit dem Ohrdummy aufgenommen haben. Mit dem Ergebnis, dass ich die tatsächliche Reflexion dieser Kirche gehört habe. Es klang, als ob ich in dieser Kirche klicke.
Dann bekam Daniel Kish von Lutz Wiegrebe die Aufgabe, per Klicken herauszufinden, wie groß diese virtuelle Kirche ungefähr sein könnte. Währenddessen nahm das MRT seine Gehirnaktivität auf. Lutz Wiegrebes Vermutung, Daniel verwendet jenen Teil des Gehirns, der eigentlich für das Sehen zuständig ist, für das Hören. Und so war es auch. Daniel Kish nutzt die Sehrinde, die in unserem Hinterkopf liegt, um per Echoortung die Raumgröße abzuschätzen. Genauer gesagt, einen ganz bestimmten Teil davon, die sekundäre Sehrinde, auch sekundärer visueller Kortex genannt.
Aus diesen Erkenntnissen kann man schließen, dass dieser Teil, dieser sekundäre visuelle Kortex, gar nicht wirklich nur ein visueller Kortex ist, sondern es ist ein Raumkodierer. Dabei sehen Menschen Raum hauptsächlich über das visuelle System kodiert wird, sieht er aus wie ein visueller Kortex. Aber eben auch Rauminformationen aus anderen Sinnesmodalitäten fließt da offensichtlich ein.
Und diese akustischen Rauminformationen sind ziemlich genau. Kommen wir zurück zu dem Hörbeispiel, als die Sprecherin virtuell abwechselnd in einen Park, eine Tiefgarage und eine Kirche versetzt wurde. Sehende können bei dieser Art von Experimenten mit den Ohren quasi nur ein Schwarz-Weiß-Foto ihrer Umwelt wahrnehmen.
Wir sind im Park, hören Vögel und nehmen wahr, dass es sich um einen offenen Raum handelt. Außerdem gibt es einige Bäume. Das ist alles, was die meisten Menschen unter diesen Umständen erkennen können. Daniel Kish jedoch könnte durch seine Technik dem Bild sozusagen auch noch Farbe und viel Panorama hinzufügen.
Es gibt dort Bäume, ganz unterschiedliche Bäume, unterschiedlich groß, und man erkennt dann, wo die Bäume stehen. Man kann die Unterschiede wahrnehmen, ihre Größe, Form, ob die Äste hoch oder niedrig sind, ob der Stamm dick oder dünn ist, gerade oder krumm, stehen die Äste senkrecht vom Stamm ab und so weiter. Was man außerdem noch erfahren kann, wo sind die Bänke, wo sind Tische, gibt es Spielgeräte, wo sind die und welche sind das genau?
Das akustische Schwarz-Weiß-Foto der Tiefgarage zeigt uns nicht mehr als Asphalt am Boden, eine niedrige Decke und ein Auto, das an uns vorbeifährt. Akustische Farbfotos aber bieten mehr. Das kann man unter anderem in den Kursen lernen, die Daniel Kisch in seinem Verein World Access for the Blind anbietet. Bei Mobilitätstrainings in Tiefgaragen müssen seine Schülerinnen und Schüler aber schon genau hinhören, um Farbe ins Hörbild zu bringen.
Bei einer unserer Übungen geht es um Genauigkeit. Die Leute sollen zwischen geparkten Autos umhergehen, ohne sie zu berühren. Wir verwenden die Autos also wie einen Hindernisparcours. Eine andere Übung geht folgendermaßen. Die Schüler sollen sich ein Auto anschauen oder besser anklicken und dann sagen, ob es sich um die Vorder- oder um die Rückseite des Autos handelt. Das erkennen sie nur an der unterschiedlichen Form der beiden Seiten. Und wenn sie das wissen, kommt die letzte Stufe. Die Schüler sollen den Umriss des Autos mit ihrer Hand nachfahren. Natürlich wieder ohne das Auto zu berühren. Sie halten die Hand ein paar Zentimeter vom Auto entfernt, bewegen sie nach oben entlang der Vorderseite, über die Frontscheibe, über das Dach, die Rückscheibe hinunter und dann über den Kofferraum. Man verwendet Echoortung, um herauszufinden, wo die Oberfläche genau verläuft. Und dann kann man so zeigen, dass man die Ecken bestimmen kann, ohne das Auto zu berühren.
Und schließlich der Innenraum einer Kirche. Für Sehende war dieses Hörbeispiel wohl am einfachsten zu erkennen. Großer Nachhall, weil die Oberflächen glatt sind und die Decke sehr hoch. Das ist sehr charakteristisch für eine Kirche. Doch einen genauen Eindruck von der Kirche hätten wir damit noch nicht. Ganz anders Daniel Kisch mit seiner Methode.
Ich könnte feststellen, wo ich mich in der Kirche befinde. Bin ich links oder rechts von der Mitte? Bin ich hinten oder vorne? Ich könnte sagen, ob ich an einer Ecke stehe, ob da Säulen sind und wo sie genau wären. Ich wüsste nicht nur, dass die Kirche groß ist, sondern auch genau wie groß, welche Form sie hat, welche Höhe. Und wenn ich mich jetzt noch bewegen würde, würde ich noch mehr erfahren. Welche Ausstattung hat die Kirche, Bänke und so weiter? Wie sind die Oberflächen und wo sind Ornamente? Natürlich könnte ich da keine sehr detaillierten Informationen geben, aber allgemeine Angaben über die Umgebung.
Wie genau die Echoortung sein kann, das hat Neurologe Lutz Wiegrebe auch schon mit seinen Studierenden getestet. Sehenden Studierenden wohlgemerkt.
Momentan trainieren wir Studenten darauf, sich in einem Raum auszurichten. Und zwar nur anhand der Reflexionen von selbst ausgesandten Schallen. Das heißt, sie produzieren Klicklaute mit der Zunge. So. Und hören sich die Echos an und versuchen rauszufinden, wo die nächste Wand ist, von der diese Reflexionen zurückgeworfen werden. Und dementsprechend, wenn sie in einem Gang stehen, versuchen sie sich so auszurichten, dass sie den Gang entlanglaufen können.
All das findet, genau wie bei dem Experiment mit Daniel Kisch, in einem virtuellen akustischen Gang statt. Die Testpersonen bekommen Kopfhörer und Mikrofon und klicken real in den virtuellen Raum. Vorher hat Lutz Wiegrebe den Ohrdummy in einen echten Gang gestellt und ein akustisches Panoramafoto gemacht, in dem er den Dummy langsam einmal um 360 Grad gedreht hat und dabei zahllose Klickfotoeindrücke gesammelt hat.
Wir haben ja weitestgehend mit Studenten gearbeitet, die das tatsächlich nicht vorher gemacht hatten, weil die also normal sehend und hörend sind. Und mit ein bisschen Training kriegen wir die Leute dazu, das ziemlich zuverlässig zu machen. Also zum Beispiel, wenn wir ihnen eine Aufgabe geben, abzuschätzen, wie weit sind sie von einer reflektierenden Oberfläche entfernt und wie kleine Unterschiede in der Distanz zu der reflektierenden Oberfläche können sie auflösen, dann schaffen die das in der Größenordnung von 20, 30 Zentimeter. Das heißt, sie können sagen, ob eine reflektierende Wand 1,70 Meter entfernt ist oder 1,50 Meter. Das heißt also auch in dem Entfernungsbereich, wo man dann Ausweichmanöver anfangen würde, wenn man feststellt, hoppla, da vorne reflektiert eine Fläche den Schall, den ich gerade aussende, dann wären auch sozusagen unsere sehenden Studenten in der Lage, nach diesem Training da Ausweichmanöver zu machen.
So wie auch Dave Janischak in der Nürnberger Innenstadt schon lange vorher die Werbetafel erklickt hatte und ausgewichen ist, ohne Gefahr zu laufen, mit ihr zusammenzustoßen. Auf diese Art könnten Lutz Wiegrebe und sein Team in Zukunft vielleicht ein Echoortungstraining anbieten, das man zunächst am Computer ganz ohne Unfallgefahr ausprobieren könnte. Erst wenn man sich sicher fühlt mit der Technik, würde man sich ins Getümmel der Großstadt wagen.
Was Lutz Wiegrebe immer wieder erstaunt ist, dass Dave Janischak und Daniel Kisch ihre Echos so genau aus der Menge an Geräuschen heraushören können, die sie sonst umgibt. Denn wenn ein blinder Mensch unterwegs ist, muss er ohnehin schon auf zahlreiche Hörreize achten. Viele Geräusche entstehen in der Umwelt, die ihm einen Hinweis auf seine Umgebung geben. Wenn er dann noch Echoortung einsetzt, kommen diese Echos auch noch dazu. Das ist etwas, was unser Gehirn nicht gerne hat. Denn eigentlich unterdrückt unser Gehirn Echos und andere Störgeräusche automatisch.
Was diese Puppe eigentlich macht,
die
ist,
Echoortung bringt mir den Vorteil, dass ich auch etwas über Dinge erfahren kann, die außerhalb meiner Reichweite sind.
Wenn wir ein Sammelsurium an Geräuschen und Gesprächsfetzen um uns herum haben, macht das Gehirn einen Check. Was will ich hören? Wo will ich zuhören? Den Vögeln im Park? Nein, denen nicht. Dem Gespräch in der Kantine? Oder doch lieber dem Neurobiologen Lutz Wiegrebe?
Und wir haben den so aufgebaut, dass der...
Wenn wir uns für ihn entscheiden, dann blendet unser Gehirn die anderen Geräusche aus, obwohl unser Ohr sie natürlich immer noch wahrnimmt.
Die Forschung hat schon gezeigt, dass einige dieser Mechanismen nicht zwingend erforderlich sind, also nicht immer angeschaltet sind, sondern fakultativ. Das heißt, es sind Mechanismen, die wir anschalten können und auch abschalten können. Und blinde Menschen werden die sicherlich überwiegend abschalten, weil sie auf diese Weise nicht die ganze Rauminformation wegschmeißen, sondern zur Orientierung verwenden können. Bei uns Sehenden wird diese Information in aller Regel weggeschmissen sozusagen. Wird als störend empfunden und versucht, aus dem Schall rauszurechnen.
Was genau im Gehirn von Dave Janischak oder Daniel Kisch vorgeht, wenn sie all diese Geräusche und Echos gleichzeitig hören und interpretieren, weiß bis heute noch niemand.
Dennoch, so beeindruckend die beiden mit Echoortung umgehen können, es ist eine sehr spezielle Fähigkeit. Sie hat großes Aufsehen erregt und dazu geführt, dass bei nicht wenigen die Meinung vorherrscht, diese Technik ist unverzichtbar. Sehr zugespitzt formuliert, wer die Echoortung nicht beherrscht, der wird quasi ein zweites Mal blind. Dave Janischak begegnet dieser Einschätzung mit gemischten Gefühlen.
Es ärgert mich, dass von manchen Personen es so dargestellt wird, als wäre die Echoortung etwas, das jeder Blinde lernen müsste, als ob es etwas wäre, was man ihnen vorenthält. Und ohne diese Echoortung wären sie unterdrückt.
Dave ist hin und her gerissen. Einerseits erlebt er selbst, dass ihm diese Technik viele Möglichkeiten eröffnet. Andererseits gibt es auch Grenzen für die Echoortung. So würde er beispielsweise niemals in eine unbekannte Gegend ohne Stock gehen. Um die Technik wirklich zu beherrschen, dauert es Monate, manchmal auch Jahre. Und nicht jeder will schnalzend durch die Fußgängerzone gehen. Darüber hinaus erblinden die meisten Menschen erst im Alter. Oft hören sie dann auch schlecht. Echoortung ist für sie unmöglich. Und bislang weiß man einfach noch viel zu wenig darüber, wie etwa Kinder oder Jugendliche systematisch geschult werden können, um die Echoortung zu erlernen. Dave Janischak kennt die Problematik. Er tüftelt darum derzeit an einem Seminarprogramm. Dave soll Ausbilder werden. Ein Blinder, Blinden- und Mobilitätstrainer. Er wäre der Erste in Deutschland.
Wenn das Echo den Weg weist, Orientierung bei Blinden. Sie hörten Kontext mit einem Beitrag von Yvonne Meyer.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.